Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social Media Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, jetzt kommen wir zur Predigt. Und die Predigt, die für heute da ist, da geht es um den guten Hirten, aber es geht auch um das Thema Sicherheit. Wir alle brauchen Sicherheit. Wer braucht Sicherheit? Wir brauchen immer wieder Sicherheit. Wenn du keine Sicherheit brauchst, dann mach's doch bitte so, dass du beim Heimfahren den Sicherheitsgurt nicht anlegst. Na, wir alle brauchen immer wieder Sicherheit. Wir brauchen persönliche Sicherheit, wir brauchen Sicherheit in unserem Umfeld und wir wollen in einem Environment, jetzt fällt mir das deutsche Wort gar nicht ein, in einer Umgebung, vielen Dank für diese sprachliche Kooperation. Wir wollen ja in einer Umgebung leben, die sicher ist. Und wir haben jemand, der auf unsere Sicherheit schaut. Und ich möchte lesen dazu im Psalm 23. Wir haben einen guten Hirten. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Da steckt so viel drin in diesem Psalm. Aber schauen wir uns den Anfang nochmal an. Der Herr ist mein Hirte. Wessen Hirte? Der Psalmist schreibt da, der Herr ist mein Hirte. Und es ist nett, wenn ich diesen Psalm lese, aber einen Unterschied macht er dann, wenn ich ihn für mich persönlich mache. Der Herr ist mein Hirte. Klar, der Herr ist der Hirte von der Irmi, der Herr ist der Hirte von der Annette, der Herr ist der Hirte vom Johannes und vom Benedikt, der Herr ist der Hirte von der Sami, der Herr ist der Hirte von jedem Einzelnen von uns. Aber es ist total wichtig, dass er für mich mein Hirte ist. Mein Hirte. Der Psalmist schreibt zu Gott und sagt, der Herr ist mein Hirte. Und es ist die Frage, sage ich das? Ist das für mich so? Habe ich das so angenommen? Ist Gott mein Hirte? Und ich sage es euch, es ist total wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass er mein Hirte ist. Dann schauen wir weiter. Mir wird nichts mangeln. Wenn Gott mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Ich komme darauf verlassen, dass mir nichts mangelt. Ich muss mich darauf verlassen, dass der Hirte sich um mich kümmert. Er weidet mich. Er weidet mich. Wo wird man denn geweidet? Auf der Weide. Ich habe es gewusst, dass jemand das weiß. Man wird geweidet auf der Weide und die Weide ist keine Rennstrecke. Die Weide ist was, wo ich mich aufhalte und zur Ruhe komme. Die Schafe sind auf der Weide. Und die Enden dieser Weide sind ganz klar abgesteckt. Gott kann mich nur weiden, wenn ich in ein Stück der Ruhe komme. Er kann mich nur weiden, wenn die Grenzen irgendwie abgesteckt sind. Er kann mich nur weiden, wenn ich nicht ständig links und rechts und rauf und runter und oben und unten und ständig rumrenne. Wie will er mich weiden? Ich habe nicht einmal die Zeit als Schaf, dass ich meinen Mund aufmache und dass er mir was gibt. Wenn du das Leben heute beobachtest, wie das Leben manchmal läuft, dann ist es so, dass wir alle super beschäftigt sind, super viel rumrennen, super viel Engagement haben, super viel beschäftigt sind, aber Gott will uns ja weiden. Ich stelle mir das Beutel so vor, Gott ist da und er hat fettes Gras, er hat es vorbereitet für uns, er möchte uns das geben und er kann es uns gar nicht geben, weil die Schafe sind die ganze Zeit unterwegs. Und ich stelle mir so vor, wie Gott über die Weide sprintet und schaut, ach Gott, iss doch was. Aber so ist es nicht. Er hat das angepflanzt, das soll was Ruhiges sein, das soll was Entspannendes sein. Ich meine, klar, fressen müssen wir schon selber. Aber er hat eine Weide für uns. Er hat einen sicheren Platz für uns. Er hat einen Platz, wo wir sein können, wo wir uns nähern können. Der Herr ist mein Hirte. Wem wird nichts mangeln? Mir wird nichts mangeln. Und ich weiß nicht, wie dein Charakter ist. Bei manchen vermute ich zwar, wie der Charakter ist. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber manche von uns sind schon brutal aktiv. Manche von uns sind schon die ganze Zeit unterwegs und es gibt immer was. Und kaum haben sie die Möglichkeit, sich kurz zu entspannen, kommt sofort der Impuls, ja, aber ich muss was machen. Es muss was passieren. Wo ist deine Weidezeit? Man sagt, es ist wirklich so. Es ist nicht so, dass Gott wie bei so einem Marathon an der Seite steht und so diese Powerbars dir hingibt und dir das Wasser so unterm Laufen zuschmeißt und Bananen und so. Das macht Gott nicht. Das ist nicht sein System. Sein System ist ein Weidesystem. Wir sind geschaffen für die Weidehaltung. Das heißt nicht, Gott ist ein Rennstallbetreiber und er hat die heißesten Pferde im Stall. Das steht da nicht. Sondern da steht, er ist mein Hirte. Er hat sich entschieden, das ist die Art und Weise, wie er mit mir in Interaktion sein will. Er will mein Hirte sein. Die Frage ist, will ich auch sein Schaf sein? Und solange ich nicht akzeptiere, dass ich ein Schaf bin, dass ich mich in die Rolle begib, kann ich auch nicht das empfangen, was er für mich hat. Er ist mein Hirte, aber ich will sein Rennpferd sein, funktioniert nicht. Er ist mein Hirte und ich bin sein Schaf. Aber dann, wenn ich das annehme, wird mir nichts mangeln. Das ist schon cool, oder? Nichts mangeln ist ziemlich wenig, was mir mangelt. Ich kann alles haben, mir wird nichts mangeln. Und dann, er weidet mich auf grünen Auen. Und, na gut, endlich kommt's und er führt mich zu stillen Wassern. Also es ist doch ein bisschen Bewegung drin. Na, er führt mich, ich darf mich bewegen, er geht von mir nach A und B. Aber wenn du liest, wohin er mich führt, er führt mich von Weide zu einer tosenden Quelle. Na, zu stillen Wassern. So entscheidend, dass wir einen Lebensstil führen, in dem das möglich ist, dass er uns zu stillen Wassern führt. Wir werden geweidet, wir kommen zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Wer erquickt meine Seele? Gott erquickt meine Seele. Wann kann er das machen? Wenn ich empfangsbereit bin. Wenn ich mich entspanne, wenn ich da bin, wenn ich auf der Weide bin. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Warum führt er mich auf rechter Straße? Weil er einen Plan hat, um seines Namens willen. Er führt mich. Ich bin ein Schaf. Er führt mich. Ich bin kein Rennpferd. Auch wenn ich es manchmal glaube. Es gibt da manche Schafe, die glauben, sie sind Rennpferde. Bleiben trotzdem ein Schaf. Ist egal, was du über dich glaubst. Du bleibst das, zu was Gott dich gemacht hat. Und er führt uns weiter auf rechter Straße. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil ich weiß, dass Gott mein Hirte ist. Egal welche Herausforderungen im Leben mich treffen, ich kann wissen, ich bin behütend. Ich kann wissen, er erquickt meine Seele. Warum? Weil ich ihn kennengelernt habe als mein Hirte. Er ist da für mich. Dein Stecken, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Für was hat der Hirte den Stecken und den Stab? Für zwei Sachen. Das eine, um die Wölfe zu vertreiben. Das andere, um die Schafe in der Spur zu halten. Weil Schafe sind nicht so besonders gescheit. Schafe rennen manchmal weg. Und der Hirte muss dann schauen, dass er die Schafe wieder in der Spur hält. Wenn er es mit dem Stock allein nicht schafft, dann nimmt er einen Schäferhund. Von dem steht heute halt da nichts. Warum macht denn der Hirte das? Das macht er doch nicht, weil er sauer ist auf die Schafe, sondern weil er Sicherheit vermitteln will. Gott will uns Sicherheit vermitteln. Nahe bei ihm sind wir nahe an der Quelle. Nahe bei ihm sind wir in Sicherheit. Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch. Wo? Im Angesicht meiner Feinde. Ich glaube, dass das ist, was auch in der Ukraine passiert. Ich glaube, dass viele Wunder passieren. Aber Gott bereitet unseren Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und Feinde gibt es viele, das muss nicht nur im Krieg sein. Wir können im normalen Leben auch Feinde haben. Armut ist ein Feind, Krankheit ist ein Feind. Und er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er bereitet mir einen Tisch, er ist für mich da. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn, wenn ich grad Freizeit hab. Na, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist so die Grundlage von der Predigt heute. Das Thema ist Sicherheit. Wie habe ich Sicherheit? Ich habe Sicherheit, wenn ich bei ihm bin. Ich habe Sicherheit, wenn ich das annehme, was er für mich hat. Ich habe Sicherheit, wenn ich ihn mein Hirte sein lasse. Dann habe ich Sicherheit. Dann geht es mir gut. Und jetzt sagen manche unter uns, naja, aber ich bin selber schon auch ganz schön stark. Ich kann schon auch ganz schön viel machen. Ist doch super, wenn du super scharf bist. Du darfst ja stark sein. Gott sagt ja nicht, sei schwach. Gott sagt nur, lass mich der Hirte sein. Gott sagt, hey, erkenn an, dass ich was drauf habe. Erkenn an, dass ich für dich da bin. Du darfst da mal loslassen. Du musst nicht immer im Stress sein. Du musst nicht immer im Kämpfen sein. Ich bin für dich da. Und er führt mich auf seinem Weg. Es gibt da Zeiten des Kampfes. Das ist doch völlig normal. Es gibt einen Haufen Bibelstellen, die über Kampf gehen. Über die predige ich anders mal. Heute predige ich erst einmal über, sei das beste Schaf im Stall. Gehen wir mal weiter. Also wir haben gesagt, er ist mein Hirte, aber er hat Gaben für mich. Matthäus 25. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, dem anderen 2, dem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der die 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der, der die 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das 1 Talent erhalten hatte, ging, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von seinen Dienern Rechenschaft zu erlangen. Da kam der, der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere. Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Siehe hier, ich habe 5 dazu gewonnen. Um das zusammenzufassen. Gott gibt Gaben. Die haben alle was gekriegt. Ob es 5 Talente oder 2 Talente oder 1 Talent ist gar nicht so entscheidend. Gott hat jedem von diesen Dienern was gegeben. Gott hat dir was gegeben. Weißt, die Masse deiner Talente ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir aus dem Talent, das er uns gegeben hat, was machen. Und wir könnten noch weiter in die Geschichte reingehen und am Schluss ist es dann so, die es verdoppelt haben, die hat er gesagt, hey, super habt ihr gemacht. Und der, der es aus Angst versteckt hat, mit dem war er nicht so happy. Bleiben wir mal einfach nur, predigen wir anders mal wieder drüber. Aber der Punkt von heute ist, Gott hat dir Talente gegeben. Er hat dir was gegeben. Niemand ist ohne Talent. Gott hat Gaben für dich. Und du hast was gekriegt. Und manchmal machen wir aus dem, was wir gekriegt haben, viel. Und manchmal machen wir nicht so viel draus. Aber Gott will, dass wir die Talente nutzen, die er uns gegeben hat. Lass dir nicht erzählen, dass du keine Talente hast. Das würde ja die ganze Bibel würde dem widersprechen. Er hat dir Talente gegeben. Und er will, dass du mit diesen Talenten etwas machst. Und dann gehen wir auch durch verschiedene Phasen im Leben, oder? Also zumindest ist das in meinem Leben so gewesen. Ich habe immer wieder verschiedene Phasen gehabt. Und da habe ich Phasen gehabt, da habe ich meine Talente genommen, habe ich es voll eingebracht. Na, jawohl, und alles. Und gewuchert mit meinem Talent. Und habe mich eingebracht und habe geschaut, dass ich was verändern kann. Und es war super. Habe schon immer aufpassen müssen, dass ich auf der Weide bleibe und noch genug trinke und fresse. Aber ich habe wirklich voll einig. Meine Talente ist super, Gott hat es mir gegeben, dankbar, in Leib Christi investiert, wo auch immer investiert, wo man es halt brauchen hat können. Und dann hat es Phasen gegeben, da habe ich mit meinen Talenten fast überhaupt nichts gemacht. Da war ich im Rückzug. Da haben mich Dinge genervt, da war ich von irgendwas enttäuscht oder ich war erschöpft oder ich habe mich übernommen, was auch immer. Und ich habe dann mit meinen Talenten nicht mehr viel gemacht. Das ist aber nicht das, was Gott von mir wollte. Er will, dass wir mit den Talenten etwas tun, weil er hat sie uns gegeben zur Multiplikation. Er hat sie uns gegeben, dass aus unseren Talenten jemand anderen gedient wird. Und wenn durch unsere Talente jemand anders gedient wird, was passiert dann? Dann geht es uns auch gut. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir hauptsächlich produktiv sind. Deswegen haben wir mit dem guten Hirten angefangen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von der Botschaft rausgeht und dann den Stress hat, er muss jetzt super produktiv sein. Na, du musst erst einmal ein super Schaf sein. Okay, das ist einmal die Grundlage. Aber dann, ja, er hat dir Talente gegeben und ja, mach was aus den Talenten. Das Zweite, was ich nämlich sagen möchte, ist, er hat einen Plan für dich. Jetzt kommt der Schriftsteller, die ganz selten kommt in der Kirche, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat gute Werke vorbereitet und du darfst in dem wandeln mit deinen Talenten. Er hat dir was gegeben und es passt zu dir. Gott gibt dir nichts, was nicht zu dir passt. Ich war jetzt die Woche unterwegs, dann war ich einkaufen und habe verschiedene Dinge anprobiert, so kleidungstechnisch, verschiedene Dinge anprobiert und ich sagte was, diese Kleidungsindustrie, die lügt manchmal. Die schreiben da eine Größe drauf, die überhaupt nicht stimmt. Da gibt es Dinge, die sagen, das passt dir und dann passt es ja gar nicht. Und in einem Geschäft waren wir, und ich habe eine Jacke anprobiert, die hat mir, also zuerst haben sie schon nicht die Jacke gehabt, die ich wollte, dann habe ich die Jacke anprobiert, dann wollte ich wieder gehen, dann sagt die Verkäuferin, na, wir haben noch andere Jacken, die haben mir erst einmal gar nicht so richtig gefallen und dann hat sie gesagt, ja, probieren Sie es einmal, oh, dann habe ich diese Jacke auch probiert und die war mir schon, ich meine, wie ich reingeschlupft bin, habe ich schon gemerkt, die ist mir viel zu groß und die Schultern sind da so weggestanden und da so und sie so, ja, passt super. Passt super. Und dann habe ich gedacht, wenn es ein Geschäft gibt, wo ich nie mehr hingehe, dann seid das ihr, weil ihr seid einfach nicht ehrlich. Nicht alles, was zur Verfügung steht, passt dir. Nicht alles, was andere Leute zu dir sagen, das für dich passt, passt dir. Auch wenn du denkst, das ist ein Schnäppchen, passt dir deswegen nicht besser. Und im Leben ist es dasselbe. Nicht alles, was andere Menschen sagen, passt dir. Nicht alles, was du gern hast, passt dir. Nicht alles, was du an anderen Menschen siehst, passt dir und steht dir. Manche Dinge passen dir und stehen dir. Und das sind die Epheser 2, Vers 10 Dinge. Die passen dir, die stehen dir. Die hat der Superschneider für dich special designed. Ein Leben für dich. Wir sind geschaffen in Christus, in dem Besten, in dem er geschaffen sein kann, zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott will nicht nur, dass du Gaben und Talente hast, er will auch, dass du damit was machst. Aber nicht, weil er zwider ist oder nicht, weil er ein Arbeitgeber ist, der dich ausquetschen möchte oder nicht, weil er dich unter Druck bringen möchte, sondern weil es einfach Freude macht, mit den Gaben und Talenten, die er uns gegeben hat, was zu machen. Das ist einfach schön. Wenn du gut Musik spielen kannst und nicht so gut kochen kannst, dann ist es wahrscheinlich angenehmer für dich, Musik zu machen, als zu kochen. Und für dein Umfeld auch. Oder? Lass uns treu bleiben mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber lass uns treu bleiben. 2. Timotheus 1, Vers 6. Da schreibt Paulus den Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst, die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben, einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus schreibt dem Timotheus, hey, das, was in dir ist, mach was draus. Lass es nicht verschütt gehen. Es ist wichtig, dass du was draus machst. Der Timotheus, als er ihm das geschrieben hat, der war ja nicht auf Urlaub. Der war ja nicht irgendwie zurückgezogen und hat nichts gemacht, sondern er hat was gemacht, der Timotheus. Der war im Dienst, der hat eine Gemeinde geleitet. Und Paulus schreibt ihm trotzdem, hey, vergiss nicht die Gabe, die in dir ist. Und da sagt er dann, entfache, erwecke die Gabe, die in dir ist. Das möchte ich uns heute Vormittag sagen. Es sind Gaben in dir. Komm nicht unter Stress, weil er ist der gute Hirte, aber mach was mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Wenn man ein richtig guter Sportler ist, dann macht Sport auch Spaß. Und wenn man sich liebt, kann man alles aneinander wertschätzen. Das ist, was Gott dir an Gaben gegeben hat, wuchere mit den Gaben, entfach die Gaben. Wer soll die Gaben entfachen? Du musst es entfachen, wir müssen es entfachen. Das sagt er zu uns, entfach's. Aber egal aus welchen, wenn du halt da sitzt und du hast Gaben und du machst gerade nichts draus oder du setzt es nicht in dem Bereich ein, wo es möglich wäre, auch im Reich Gottes, dann sage ich dir eins, die Bibel ist klar. Geh zuerst auf die Weide, entspann dich, friss ein bisschen was, trink ein bisschen was, stärk dich, entspann dich, aber dann mach was mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Mach's einfach. Entfach das wieder neu. Lass dir nichts erzählen. 1. Korinther 12, kommen wir zum nächsten Punkt. Jawohl, drei Punkte, ich bin ganz stolz auf mich. Er hat einen Platz für dich. 1. Korinther 12, Vers 13 bis 27. Gott hat einen Platz für dich. Den perfekten Platz. Vers 13. Denn wir sind durch den einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und wir sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Also kann der Fuß einfach sagen, nein, ich gehöre nicht mehr dazu? Wie ist das bei dir in der Früh, wenn du aufstehst? Das kann der Fuß nicht entscheiden. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es dann etwa nicht zum Leib? Also wenn irgendein Teil von unserem Körper sagt, nein, ich möchte lieber ein anderer Teil sein, kehrt er deswegen nicht mehr zum Leib? Kann das Ohr entscheiden, dass es das Auge ist? Kannst du es? Kann ich entscheiden, dass ich so gut ausschaue wie die Irmi? Ich kann es schon entscheiden, das wird bloß nicht viel bringen. Kann ich entscheiden, ich möchte so sein wie Bruder sowieso und Schwester sowieso? Kann ich das entscheiden? Kann ich entscheiden, ich möchte die Aufgaben, die der hat, oder ich möchte die Aufgaben, die der hat? Nein, ich kann es nicht wirklich entscheiden, sondern Gott hat mir schon Gaben und Talente gegeben. Lass uns doch zufrieden sein und uns freuen an dem, was Gott uns gegeben hat, und dann wuchern wir mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und so schnell ist Vergleicheritis in unserem Leben ein großes Problem. Wir denken immer, so wie der andere muss ich sein, so wie der muss ich sein. Das ist alles nicht, wie Gott uns gemacht hat. Er will, dass wir zufrieden sind. Zufrieden bedeutet automatisch Frieden. Wer braucht mehr Frieden? Ich brauche immer wieder mal mehr Frieden. Manchmal ganz spontan auf der Autobahn brauche ich mehr Frieden. Aber wie kriege ich mehr Frieden, wenn ich zufrieden bin? Ich bin zufrieden mit der Geschwindigkeit. Ich bin zufrieden, egal in welchem Bereich. Ja, wir schmunzeln schon wieder ein paar. Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wie viele Glieder hat Gott eingesetzt? Jedes Glied. Bist du ein Glied im Leib? Gott hat dich eingesetzt. Er setzt die ein. Wie setzt er die ein? So wie er das will. Ja, aber ich habe da so eine Wunschliste, ich möchte da schon ein bisschen mitreden. Wir können schon mitreden mit unserer Wunschliste, aber Gott kennt uns ja besser wie wir selber. Er weiß ja, was uns gut tut. Er weiß, mit welchen Menschen wir zusammen sein sollen. Er weiß, was uns dient. Er weiß, was uns schadet. Er weiß, welche Herausforderungen wir brauchen, dass wir uns gesund entwickeln. Warst du schon mal in einer Gemeinde, wo es eine Person gegeben hat, mit der du nicht so ganz hundertprozentig zurechtgekommen bist? Also die kann es nicht sein. Oder hast du Arbeitskollegen, wo es irgendjemand gibt, mit dem du nicht so hundertprozentig zurechtkommst? Es gibt immer wieder Menschen, die uns nicht so hundertprozentig entsprechen, aber an den Menschen wachsen wir. Ich glaube, dass Gott auch nicht immer happy ist mit jedem einzelnen Detail von unserem Leben, aber an dem wachsen wir. Stimmt das? Weil Gott kann nicht mehr wachsen. Wir wachsen in das hinein. Gott hat alle Glieder eingesetzt in den Leib, wie er es gewollt hat. Vers 20, nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Gott hat einen perfekten Plan. mit deinen Gaben, mit deinen Talenten. Ich habe verschiedene Bereiche ein bisschen angesprochen heute in der Predigt. Und für den einen oder anderen war vielleicht ein anderer Teil dran. Für manche ist vielleicht nur dran, hey, bleib einmal auf der Weide, komm mal runter, schnauf mal durch, friss einmal anständig, trink einmal anständig, entspann dich mal, komm einfach runter. Für manche war es vielleicht der Teil, wo ich gesagt habe, hey, damit Gott dein Hirte sein kann, musst du erst einmal sein Schaf sein. Das bedeutet auch, dass du was mit dir machen lässt. Das bedeutet auch, dass du dich zurücklehnst. Das bedeutet auch, dass du sagst, hey, du darfst bestimmen. Für andere war es das, hey, du hast Talente, ja, steh dazu. Oder du hast Talente und du bringst es gerade nicht ein. Gott hat einen Platz, wo du es einbringen kannst und sollst und darfst und mir sollst. Vielleicht sind manche von euch dabei und alles ist für euch. Ist auch super. Wichtig ist, dass wir jeden Sonntag da rausgehen und dass Gott uns was gesagt hat und dass wir merken, dass er was für uns hat. Er hat einen guten Plan für dich. Amen. Er liebt dich. Er ist dein guter Hirte. Er ist derjenige, der im Leben Stufen für dich geplant hat. Er ist in Kontrolle. Egal in welchem Bereich du bist im Leben. Egal wo du bist. Nehmen wir uns einmal kurz Zeit und machen kurz die Augen zu. Einfach, dass wir uns gut, nicht weil es geistlicher ist, sondern weil wir uns manchmal besser spüren können. Wenn wir nicht rumschauen. Vielleicht sitzt du heute in der Früh da und du hast einen Plan. Du hast einen Plan, wie dein Leben läuft. Du hast einen Plan, wie du das vorstellst. Und vielleicht ist es genau der Plan, den Gott hat. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht klopft Gott gerade an und sagt, ich möchte gerne ein bisschen mitwirken an deiner Planung. Ich möchte ein Hirte sein. Ich möchte dich führen. Ich möchte, dass du ein bisschen loslässt, dass du das nicht so hart nimmst, dass du das nicht so streng nimmst. Ich möchte, dass du dich ein bisschen zurückwirfst in meine Arme, dass ich dich führen kann. Herr, wir sind heute Morgen da und wir haben Abendmahl gefeiert, wir haben den Bund mit dir bekräftigt, wir haben gesagt, wer wir sind und wir wollen da einfach aber auch wieder frisch unser Leben hingehen. Wir wollen wirklich, dass du der bist, der uns führt, dass du der bist, der uns leitet, dass du der bist, der uns zu frischen Wassern führt. Wir wollen uns weiden lassen von dir. Auch wenn wir durch eine dunkle Zeit gehen, so wissen wir, dein Stecken, dein Stab, die trösten uns. In dir haben wir Sicherheit. In dir haben wir Führung. In dir haben wir Kraft. Und wenn du heute da bist und du sagst, ich glaube das schon, was wir in der Predigt gehört haben, aber ich habe noch gar keine so richtig persönliche Beziehung zu Christus, dann ist das gar nicht schlimm. Weil er lädt dich ein, dass du das startest mit ihm und er sagt, wenn du ihn einlädst in dein Leben, wenn du das annimmst, was er für dich am Kreuz getan hat, dann kommt er und nimmt Wohnung bei dir. Er nimmt einen Teil von deinem Leben ein. Er gestaltet das Leben mit dir gemeinsam. Und wenn du das merkst, wenn du ihn einladen möchtest heute in dein Leben, dann bete ich ein Gebet vor. Und du kannst es einfach mitbeten. Und wenn du das wirklich mit dem Herzen betest, dann wird genau das passieren. Er kommt in dein Leben, er führt dich, er leitet dich. Er zeigt dir den Plan, den er hat für dich. Vielleicht musst du manches loslassen, vielleicht musst du manches annehmen. Aber das sorgt er alles, weil er ein guter Hirte ist. Und auch die das Gebet schon mal gebetet haben, ich bete vor und lass uns einfach gemeinsam mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du meine Sünde getragen hast. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben, führe mich, zeig mir den Weg, den du für mich hast. Amen.
Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer, von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office@kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.